Selbst als Fußballfreund ist es nicht so einfach, die Europameisterschaft komplett zu genießen, was aber nichts mit den Spielen oder den Spielern zu tun hat, sondern mit meinen Nachbarn. Die verbringen im Kreise von anderen Säufern ein freiwilliges, asoziales Jahr. Das heißt, sie brüllen und schreien nicht nur die ganze Zeit, sondern sie zünden mittlerweile, und das scheint eine Art Trend zu sein, Feuerwerkskörper, sobald die deutsche Nationalmannschaft ein Tor schießt. Das heißt, sie haben gestern dann zweimal gerumst. Ich hätte mit unserem Kollegen Arno Orzesek mitgehen sollen. Er verfolgt die Europameisterschaft. Meisterschaft an charaktervollen Orten. Beim 5:1 Auftaktsieg gegen Schottland war er in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg und hat von perfekt geschmückten Fans und vielen Florian Wirtz-Trikots berichtet. Den deutschen 2:0-Sieg gegen Ungarn, den hat er nun gestern Abend im Hangar 4 im Flughafen Tempelhof verfolgt. Arno, wie sieht denn da öffentliches Gucken aus, also in so einem Flugzeughangar?
Naja, also erstmal ist aufgefallen die lange Menschenschlange. Das heißt, es wird sehr gut angenommen. Und übrigens in dieser Menschenschlange eine nicht geringe Anzahl dieser neuen krassen lila-pinken Trikots. Kosten schlappe 100 Euro, aber das schien einige nicht vom Kauf abgehalten zu haben. Und
Hast du denn auch eins?
Nein, ich war da in meiner Motorradklasse.
Ich hatte nämlich gedacht, als ich gesehen habe, wie eng das bei Toni Kroos am Leib sitzt, und ich dachte, oh Gott, wenn ich sowas tragen würde, Leute hätten sofort diese Rindswurst im zarten Seitling.
Toni Kroos hat auf seine alten Jahre noch einmal dafür gesorgt, dass er so richtig zäh aussieht, zäher eigentlich, als er jemals aussah, und das tut seinem Spiel ja auch gut. Der hat ja auch jetzt Abwehrqualitäten entwickelt. Also da im Hangar 4, da saßen wir unter dieser gewaltigen Überdachung des ehemaligen Flugvorfeldes, und da standen zwei Bildschirme praktisch Rücken an Rücken, und auf der einen Seite Biertische und Bänke, alles gefüllt, auf der anderen Seite Paletten und die Möglichkeit auf dem Boden zu sitzen, ebenfalls alles gefüllt, und noch viele Menschen drumherum. Die wurden von der gewaltigen Architektur natürlich optisch sehr klein gemacht, aber die haben der Architektur mit ziemlich viel Lärm heimgezahlt. Und vielleicht zur Organisation, dieses Public Viewing, das gehört zu einem sogenannten Festival of Respect. Und da gibt es auch ein Rahmenprogramm, von dem ich nichts gesehen habe. Und das wird organisiert von der Tamaya, ich sag's jetzt mal so, Tamaya Soziale Initiative GmbH, die offenkundig Unterstützung von der Senatsverwaltung der Stadt hat.
Okay, gut, dann ist das öffentlich unterstützt. Der Flughafen Tempelhof ist ein geschichtsträchtiger Ort, sehr viel Geschichte. Hat dich das beim Fußballgucken irgendwie beeinflusst, irgendeine Rolle für dich gespielt, Arno?
Ja, das hat es, und zwar insbesondere als die vielen jungen Leute die Nationalhymne geschmettert haben, gesungen, würde ich da eher nicht sagen. Und auch natürlich als dieses langgezogen aus den Stadien bekannte Deutschland, Deutschland vehement ertönte. Wenn ich Rennrad fahre dort auf dem Tempelhofer Feld, dann denke ich nicht mehr an diesen Ort beziehungsweise an die Geschichte dieses Ortes. Aber gestern in diesen Momenten dann doch, ich meine, preußisches Exerzierfeld, der Prestigeflughafen der Nazis übrigens zwischendurch mit dem angeschlossenen KZ Columbia während des Aufbaus, dann die Geschichte mit der Luftbrücke, heute die Flüchtlingsunterkünfte, die man dort auch am Rande sehen kann. Übrigens natürlich auch zwischendurch noch die Rosinenbomber. Also da kommt vieles zusammen, und ich hatte gestern eine der Liegen am Rande dieser Bierbänke erwischt und von dort sah das Gelände, das Gelände und vor allen Dingen das Gebäude, das ja vor dem Pentagon das größte Gebäude der Welt gewesen ist, jetzt Bruttogeschossfläche gerechnet, da sah das alles noch viel größer aus. Und dann, als die Abendsonne hervorkam und sehr schöne Wolkenbilder beleuchtet hat, da hat mich die Inszenierung eindeutig anders angepackt als Fußballspiele an irgendeinem anderen Ort.
Aber dir wurde nicht so zumute, dass du dann auch mit, wie du es genannt hast, geschmettert hast.
Ich habe mich als nüchterner Beobachter für den RBB verstanden.
Ja, okay. Seit 1954, das Wunder von Bern, ist auch die Partie Deutschland-Ungarn ziemlich voll mit Geschichte. Bei der letzten Europameisterschaft kam Deutschland durch das späte 2:2 durch Goretzka knapp ins Achtelfinale Ungarn vor nach Hause. Was stand nun gestern, Arno, auf dem Spiel für alle diejenigen, die da fußballerisch nicht auf der Höhe sind?
Naja, zunächst einmal ging es um die drei Punkte. Denn nun mit nun zwei Siegen ist das deutsche Team bereits für das Achtelfinale qualifiziert und kann dann gegen die Schweiz schon mit einem Remis, jedenfalls aller Wahrscheinlichkeit nach, Gruppensieger werden und damit, nicht unwichtig, vermutlich England ausweichen, was ja bei der letzten Europameisterschaft im Achtelfinale das ausbedeutet hat. Und damit hat das deutsche Team jetzt zwei Spiele sicher, weil Und im Viertelfinale oder beziehungsweise im Achtelfinale wahrscheinlich ein leichter Gegner. Das heißt, uns steht das Viertelfinale bevor. Und es war ja prophezeit worden, dass Ungarn eine härtere Nuss wird als Schottland zum Auftaktspiel. Und so kam es dann auch. Aber letztlich und endlich werden die Spiele natürlich vom Ergebnis her bewertet. Und das war ja bekanntermaßen sehr okay, sehr jederzeit souverän war der Sieg meines Erachtens nicht, denn man denke nur an die Chancen der Ungarn in der ersten Minute und ganz zum Schluss. Also umso besser für das Nagelsmann-Team, dass es dem Spiel gegen die Schweiz jetzt gelassen entgegensehen kann. Nicht selten erzeugt ja ein Fußball einen Erfolg den nächsten.
Aber welche besonderen Stärken oder Schwächen, vor allen Dingen, weil du es angesprochen hast, Arno, hast du denn gesehen gestern?
Also ganz offenkundig gibt es in diesem Team eine Menge Leute mit individueller Klasse in der Offensive. Natürlich Musiala und Gündogan, der zugleich auf der 10 gespielt hat und das Spiel vor dem Strafraum gemacht hat und dann im Strafraum war wie ein Mittelstürmer. Ich meine, vielleicht das beste Dress, das er jemals im DFB-Spiel gespielt hat. Die Innenverteidigung mit Rüdiger und Tah zumindest solide. Toni Kroos gewohnt einflussreich. Und das deutsche Ballbesitzspiel in der zweiten Halbzeit, das war so reif, ich glaube, das war für die Ungarn eine fürchterliche Tortur. Trotzdem kamen sie bei ihren gelegentlichen Angriffen zu einigen Chancen. Und ich glaube, dass auf den Außen sich noch einiges tun muss in der Feinabstimmung. Sehr lässig fand ich übrigens die Art und Weise, wie Nagelsmann gewechselt hat. Denn das Spiel war ja noch nicht in trockenen Tüchern. Und dass er Havertz und Wirtz rausgenommen hat, um mit Füllkrug und Sané nachzulegen, das konnte ich noch verstehen aus dem Spielablauf heraus, dass dann aber Chris Führich und auch Undav kam, also für das Stuttgarter Publikum. Das war meines Erachtens so etwas wie eine mentalitätserhaltende Maßnahme, sowohl für die Mannschaft als auch für das Publikum. Und dieser atmosphärische Input, der ist jetzt gut gegangen. Wäre dann noch etwas passiert nach hinten raus, hätte Nagelsmann ein paar Fragen an der Backe gehabt.
Er hätte gesagt, das ist viel zu folkloristisch. Wieso wechselst du in Stuttgart-Stuttgarter ein? Jetzt ist die Frage, die offenbar für die Leute im Hangar 4, die so geschmettert haben, geklärt war. Für dich aber natürlich als Fußballfreund, als nüchterner Beobachter, Arno, längst nicht. Welche Zukunft siehst du denn für dieses deutsche Team bei dieser Fußball-Europameisterschaft?
Also ich habe es ja erläutert, das Viertelfinale, das haben wir jetzt klar vor Augen. Und dann stehen irgendwann einmal die ganz schweren Prüfungen an. Aber das Team ist dabei, eine stabile Selbstgewissheit zu entwickeln. Dazu trägt dann auch so ein Spiel mit einigen Ecken und Kanten bei. Und diese Selbstgewissheit, die hat uns ja namentlich in Katar gefehlt und führte immer zu diesen fatalen Blackout-Minuten, die dann am Ende das Turnier gekostet haben, nämlich das Vorrunden aus bedeutet haben. Und ich denke, da wächst im Augenblick etwas Belastbares heran. Und ich habe, das muss ich auch sagen, bisher noch keine Mannschaft gesehen, die jetzt auf einem ganz anderen Niveau spielt als das Nagelsmann-Team. Also Zuversicht ist berechtigt.
Arno, wir wollen aber auch sagen, dass wir sehr erregt sind bereits jetzt, weil es dauert keine 14 Stunden. Dann wird in Gelsenkirchen angepfiffen.
Und wir dürfen morgen darüber nicht reden.
Wir dürfen morgen darüber leider nicht reden, weil angeblich ja immer nur die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft wichtig sind. Italien gegen Spanien. Darauf freust du dich hoffentlich auch, Arno.
Darauf freue ich mich. Ich neige auch zu Spanien. Ich habe gehört, dass du Spanien für den großen Favoriten hältst. Die Italiener sind allerdings zusammen mit den Deutschen in der ganzen Turniergeschichte von EMs und WMs die Mannschaft, die aus nichts viel gemacht hat. Wir sind auch einige Male Weltmeister und Vize-Weltmeister geworden, ohne Turniere zu dominieren. Insofern, die Italiener waren zweimal nicht bei der Weltmeisterschaft. Warten wir es mal ab, was die jetzt wieder im Köcher haben.
Überleg mal, was für ein vergiftetes Kompliment, wenn man sich hinstellen würde. Ihr habt oft aus nichts viel gemacht. Arno Orzesek hat gestern im Hangar 4 das Fußballspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn angeguckt und es war eine ganze Menge Geschichte, aber zum Glück hat Arno eine Liege gefunden. Dankeschön, Arno. Vielen Dank.
Gerne.